Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Ich habe sehr, sehr viele Festivals gemacht, noch nie ein Festjahr. Und der große Unterschied, den ich immer wieder erwähnen muss, der mir von Anfang an klar war, aber bei der Arbeit noch viel stärker rauskam, beim Festival, egal ob das jetzt 2 Tage, 3 Wochen oder 6 Wochen lang ist, muss man eigentlich versuchen, dass man das Programm ziemlich verdichtet, dass das eng bleibt, dass man praktisch von einem Tag in den nächsten hineinfällt. Beim Festjahr ist es genau umgekehrt. Man muss eigentlich versuchen, dass es nicht dicht wird.
Gast meiner nächsten Ausgabe der Zeitgespräche ist der Intendant des Straußjahres 2025, Professor Diplom-Ingenieur Roland Geier. Er ist einer der führenden Kulturmanager unseres Landes und ich möchte das so erweitern, dass ich sage, auch Europas. Er hat die österreichische Musiklandschaft nachhaltig geprägt und damit auch einen sehr, sehr großen Beitrag zum Ansehen von Kunst und Kultur im In- und Ausland beigetragen. Als künstlerischer Leiter des Johann Strauss-Jahres 2025 zeichnet er für ein vielfältiges Kulturprogramm verantwortlich. Mit dem ganzjährigen Festreigen zum 200-jährigen Jubiläum von Johann Strauss untermauert Wien, die Geburtsstadt und epochale Wirkungsstätte des berühmten Walzerkönigs und Fledermauskomponisten, seinen kulturellen und touristischen Anspruch als Welthauptstadt der Musik. Ja, Roland Geier, du bist einer der bedeutendsten Kulturmanager unseres Landes. Du hast ja als Intendant des Theaters an der Wien, wenn ich das sagen darf, als Kulturkonsument in dieser Stadt, hast dieses Theater sozusagen in die Champions League sozusagen der europäischen Opernwelt geführt und bist jetzt Intendant des Straußjahres, 200. Geburtstag Johann Strauss 2025. Wie kann man sich deine Tätigkeit im Straußjahr vorstellen?
Umfassend.
Ja.
Umfassend in jeder Hinsicht. Auf der einen Seite natürlich künstlerisch gesehen, ein wahnsinnig breites Feld, das auch mich nach dieser großen Aufgabe des Theaters an der Wien noch speziell interessiert hat, wie die Stadt Wien hier mich gefragt hat, wo ich mich dafür interessieren würde. Und deswegen so breit gefasst, weil für mich klar war, dass Johann Strauss in diesem Jahr 2025 nicht wie etwa vor 25 Jahren, also 1999 war der große Jubiläumstag der gesamten Familie Strauss, dass das nicht nur auf der klassischen Wiederaufführungsebene laufen darf, sondern dass das viel größer gedacht werden müsste. Nämlich im Sinne, wie steht Wien mit diesem Erbe und Oeuvre Johann Strauss in jeder positiven Facette, wie steht Wien heute da und wie zeigt sich Wien als Kulturmetropole in der gesamten großen Welt, gerade in diesem Straußjahr auf ein neues Licht, auf ein bestes Licht, auf die Vorreiterstellung, die Wien in der Welt besitzt.
Gehen wir vielleicht noch ein bisschen zur Person des Johann Strauss. Kann man sagen, dass er sozusagen der erste österreichische Popstar internationaler Prägung war?
Mehr noch. Also Popstar ist für mich in der heutigen Zeit so ein bisschen ein Klischee auch zu dem. Ja. Naja, da stellt man sich hin und macht ein paar Songs und dann hat man das Glück, da 2, 3 Superhits zu haben. Ist es der Popstar. Johann Strauss war zu seiner Zeit, wo das einfach ja gar nicht so leicht war, weil die Welt ja für sich viel kleiner war. Die Nachrichten gingen ganz schwer über vor allem die Ozean- und Weltmeere zu den anderen Kontinenten. Und Strauss hat ja in seiner Zeit ganz wesentliche andere Kontinente bereist. Er war da ganz intensiv in Russland tätig, er war oft in Amerika und hat dort ganz außergewöhnliche Konzerte geleitet. Und er war mit seiner Musik jemand, der wirklich, obwohl es klassische Musik war, das muss man immer wieder sagen, und seine Komposition und seine Orchestration sind ja von einer Meisterhaftigkeit, die keinen Vergleich mit symphonischen Dichtungen à la Liszt oder musikalischen Zwischenspielen von Wagner oder Ballettmusik von Tschaikowski scheuen braucht. und mit dieser Art von meisterhaften Musik es trotzdem geschafft hat, in alle, wenn man so will, Ecken und Räume in der Welt von der Universitätsprofessorin bis zum Straßenarbeiter es geschafft hat, zu begeistern.
Aber die Töne der großen Musiker dieser Zeit spielen ja immer wieder in sein Werk irgendwie auch hinein. Ne? Er hat wahrscheinlich Wagner und so weiter mit großem Respekt da gesehen. Ne?
Und er hat noch mehr gemacht. Er hat zu seiner Zeit, das vergisst man ein bisschen, der Musikverein ist gegründet, gebaut und eröffnet worden 1870. Das war so die große Blütezeit von Johann Strauss auch und auch seinen Brüdern, aber insbesondere von ihm. Und er hat in den 30 Jahren bis seinem Tod 1899, rund 30 Jahren, im Musikverein jedes Jahr rund 30 große symphonische Konzerte gespielt mit seinem Orchester, mit seinem Strauss-Orchester. Das darf man nicht vergessen, das war ja damals eine Dimension, wie heute die Wiener Symphoniker darstellen, auch in der Bedeutung. Und er war der, der in seinen Konzerten natürlich immer wiederum eigene Werke, Walzer, Polkas und dergleichen uraufgeführt hat, aber noch viel wesentlicher, er war der Erste, der im Musikverein wagnerische Werke aufgeführt hat. Er hat Medleys aus Opern von Verdi gebracht, er hat Freischütz gespielt, er hat von Tschaikowski Sachen gespielt. Also er war eigentlich in diesen Jahren, in diesen 30 Jahren in Wien eine ganz entscheidende, treibende Kraft mit seinem Orchester, mit seinen Brüdern auch, eine entscheidende Kraft, dass Wien im Bereich der klassischen symphonischen Musik ja Aschur war.
Und da war er, glaube ich, einer der allerersten, die wirklich mit einer sehr professionellen Struktur gearbeitet haben. Ich glaube, dann die Frauen sozusagen seines Lebens auch eine wichtige Managementrolle wahrgenommen.
Ja, wie Frauen halt immer wiederum hinter Männern, oder was heißt hinter Männern, das kann man gar nicht sagen, aber wie wir wissen, erfolgreich kann man nur sein, wenn man auch ein entsprechendes positives und förderndes Umfeld hat. Und zu der Zeit waren die Komponisten eben Männer, und in dem speziellen Fall waren die Frauen des Johann Strauss seine Mutter, aber auch seine Tante, seine erste und seine dritte Frau vor allem, die treibenden wirtschaftlich auch fundierten Kräfte, die ihn einerseits, jetzt sage ich es ganz künstlerisch bösartig, vermarktet haben, ihn auch getrieben haben, ihn auch zum Beispiel seine erste Frau überredet hat von einem, was er immer von sich behauptete, ich bin eigentlich nur ein Instrumentalkomponist und kein Vokalkomponist, sich mit der Operette zu beschäftigen und mit der Operette, um ehrlich zu sein, noch viel, viel mehr Geschäft machen konnte als zu dieser Zeit mit symphonischen Werken oder mit seinen Walzerwerken.
Und das Theater an der Wien hat eine große Rolle in seiner Biografie gespielt.
Sehr, sehr große Rolle. Von seinen 15 Operetten sind dort 13 uraufgeführt. Und eine spezielle, eine ganz wunderbare, eine seiner wichtigsten, Nacht in Venedig, ist deswegen nicht dort uraufgeführt worden, weil seine zweite Frau nach einem Jahr verheiratet mit ihm, mit dem dortigen Theaterdirektor Steiner, betrogen hat. Und dann hat der Strauss gesagt zum Steiner, lieber Herr, oder lieber wird er wahrscheinlich gar nicht gesagt haben, sondern du Verlot, du hast mir meine Frau ausgespannt, ich gebe dir jetzt meine nächste wunderbare Operette nicht zur Aufführung.
Okay. Naja, Strauss hat ja auch eine Zeit lang in Russland gelebt. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr geprägt, diese Phase. Ne?
Ja, gelebt kann man nur so sagen, wenn man sagt, dass 2 Monate, 3 Monate gelebt sind. Es war im Prinzip eine über 10 Jahre hinweg eine jährliche, praktisch jährlich, hat 2, 3 Jahre ausgesetzt und dann wieder weitergemacht, aber eine jährliche große Tournee über rund 2 Monate nach Pawlowsk in der Nähe von St. Petersburg. Und dort war auch seine erste Liebe zu Hause, also lange bevor er seine erste Frau geheiratet hat. Olga hieß sie, und da gibt es ja auch diese berühmten Briefe, diese rund 100 berühmten Briefe von Johann Strauss an Olga, die sie nicht beantwortet hat. Das haben wir im Strauss ja beauftragt, eine sehr wichtige junge Autorin, Michiko Vlasar, hat hier die Antwortbriefe verfasst, und werden am 25. Jänner im Odeon auch ein Theaterstück dazu machen, wo Jacqueline Kornmüller inszeniert und Johanna Doderer macht auch ein bisschen Musik, neue Musik dazu im Stile von Johann Strauss. Und es wird ein Theaterstück hier aufgeführt, basierend auf diesen Olga-Briefen von Johann Strauss und den fiktiven Antwortbriefen.
Den fiktiven Antwortbriefen
von Michiko Vlasar.
Ja. Vielleicht noch kurz zu Johann Strauss und seiner Reisetätigkeit. Man liest ja, dass er nicht so ein reisebegeisterter Mensch war. Vor allem also die Überseereisen waren für ihn, glaube ich, auch eine große, auch psychische Belastung. Aber er hat in Amerika unglaublich, vor allem in Boston, glaube ich, unglaubliche Erfolge gefeiert, ne?
Ja, gar keinen Zweifel. Seine Reisen waren ja nicht nur das, was so als Aushängeschild im Moment immer wieder genannt wird, ist diese Pawlowsk, also die russischen Tourneen, aber auch die Amerika-Tourneen. Aber man darf nicht vergessen, Strauss ist ja auch in Europa praktisch nach Nord, nach Süd, nach West, Ost mehr oder minder überall gewesen, wo man zu dieser Zeit halt mit Konzerttourneen auch realisieren konnte, auch am Balkan sogar runter, weil es notwendig war, auch seine hochqualifizierten Musiker immer wiederum nicht zu beschäftigen, sondern auch entsprechend Income, also finanziell auch hier erfolgreich zu sein, um die Musik auch bezahlen zu können. Aber auf was du ansprichst, nämlich dieses Boston-Konzert 1872, ein Jubiläumskonzert, World Peace war dort, Friedensfestival, und da war er eingeladen, ja. Er hat ganz große Reiseangst gehabt. Er hat natürlich auch andere Phobien gehabt, wahnsinnige Todesangst, konnte so nicht zu einem Begräbnis gehen, weder zu seiner geliebten Mutter, noch zum Bruder, noch zu seiner ersten Frau konnte er dorthin gehen. Und das Interessante war, wenn die Berichterstattung von dieser Zeit stimmt, dann war er zwar der sich am meisten dafür gefürchtet hat vor dieser Atlantik-Übersetzung per Schiff, aber schlussendlich der Einzige, der auch dann am Schluss nicht seekrank war. Also auf der einen Seite war es nicht eine körperliche Beschwerlichkeit, sondern es war einfach für ihn psychisch ein Ausnahmezustand. Er ist nicht gern gereist, er hat nicht gern getanzt, trotz dieser Musik. Und war eigentlich das, was man so typisch als den ein bisschen verrückten und als schwierigen Künstler auch benennen muss.
Aber im weitesten Sinn auch immer in einem Familienverband tätig. Wahrscheinlich hat es da auch verschiedene Zwistigkeiten gegeben oder auch geschäftlicher Natur Zwistigkeiten gegeben, aber mit den Brüdern, mit dem Vater, vor allem der Vater wird ihn ja auch sehr gefördert haben in seiner musikalischen Entwicklung.
Nein, leider nicht. Das war umgekehrt. Ja, das war ja auch dieser Grund, warum die Mutter Anna den Johann Strauss mit seinen 19 Jahren, 1844, da so gepusht hat. Weil der Vater hat ja ein Doppelleben geführt. Der hat ja, während er mit der Anna Strauss fünf Kinder gezeugt hat, mit einer Geliebten hier in Wien 7 andere Kinder zur selben Zeit gezeugt. Das war wirklich, ging so wie im Reißverschlussverfahren. Und schlussendlich ist es dann etwa um die mittleren 30er Jahre kam es dann auch zur echten Trennung. Der Vater wurde praktisch hinausgeschmissen und die Mutter hat versucht, den Sohn Johann Strauss eben aufzubauen, auch gegen diese Phalanx des Vaters. Und das war also ein ganz großer Konflikt. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn der Vater Strauss, der ihn nicht gefördert hat, der hat ja verhindern wollen, dass Johann Strauss eine entsprechende musikalische Ausbildung kriegt, wenn der Vater ihn gefördert hätte, wäre das Ganze in anderen Bahnen gelaufen. Vielleicht wäre Johann Strauss gar nicht so berühmt oder so herausgetreten aus den Fußstapfen des Vaters. Aber das Problem war, dieser Konflikt hat die Mutter eben intendiert und mehr als intendiert, dem Vater, wenn man so will, eins auszuwischen und den Sohn an vorderste Front zu schicken und dem Vater damit den Rang abzulaufen.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu Strauss und vor allem ein bisschen auch die Frage zum politischen Hintergrund dieser Zeit. Ne? Wie war denn das Verhältnis Strauss zum Herrscherhaus, zum Haus Habsburg? Man sagt ja, dass der berühmte Donauwalzer 1867 entstanden ist, unmittelbar nach der dramatischen Niederlage nach der Schlacht bei Königsgrätz und einem angeschlagenen Haus Habsburg, das sich also mit Ungarn ausgleichen musste. Und da könnte man vorstellen, dass Strauss in so einer Situation oder populäre Musik in so einer Situation auch eine ganz bestimmte politische Rolle hat.
Ja, aber die Rolle war schon einige Jahre vorher entscheidend bei der Revolution, also 1848.
Jetzt hat er zweimal die Marseillaise, glaube ich, gespielt in der Josefstadt.
Genau, nicht nur das, er hat auch entsprechende Kompositionen geschaffen, hat sich da ein bisschen als Junge, man darf nicht vergessen, wir reden vom Jahr 1848, das heißt, der Strauß war 23, also ein ganz junger Mann, der sich natürlich auch mit der Leidenschaft gegen das Establishment sich aufzulehnen, ein bisschen sympathisiert hat, wobei Strauß nie so ein echt intensiv politischer Mensch war, also jemand, der sich jetzt da für seine politische Gesinnung für oder gegen den Kaiser gestellt hat, sondern ist da ein bisschen so ins Fahrwasser reingekommen mit mit den Freundschaften aus seiner Zeit und so weiter und hat halt da auch Werke gegen den Kaiser, wenn man so will, gegen den Kaiser komponiert, nicht sehr viele, ein paar. Und das hat ihm über mehr als 20, 25 Jahre das Problem gebracht, dass der Kaiser ihn eigentlich zu nichts ernennen wollte und dann eben Hofoperndirektor erst für einen viel späteren Zeitpunkt dann hier vom Kaiser das Wohlwollen wieder erlangt hat. Aber das hat sehr, sehr lange gedauert. Und 67 Jahre, das war zu der Zeit, man darf nicht vergessen, der Donauwalzer ist ja ursprünglich geschrieben für Stimme oder im Prinzip für Chor und Klavier oder Chor und dann erweitert für Chor und Orchester. Und der Text, den ein Herr Weigel, damals Leiter auch des Männergesangsvereins, damals geschrieben hat, der Text war ja ein ziemlich, man würde sagen provokant, auf der anderen Seite ein sehr zeitkritischer Text über die Ereignisse, die damals stattgefunden haben. Ja.
Lieber Roland, wir haben jetzt gesehen, dass du ein umfassendes historisches Wissen sozusagen über Strauß, seine Zeit,
die Prüfung
die bestanden. Hintergrund hast. Du bist ja, wenn ich mir deine Biografie anschaue, ist ja diese Vielfalt oder diese sprudelnde Vielfalt von Qualifikationen, von Kunst- und Kulturverständnis in deiner Biografie sichtbar. Du warst nicht nur einer der führenden Theaterdirektoren, du warst auch in Amstetten, habe ich gelesen, Kulturmanager, hast du unglaublich viel aufgebaut. Du bist Lehrer, Techniker. Ja, hast, wenn ich das sagen darf, bis vor kurzem sozusagen diesen Beruf auch nebenbei immer wieder zumindest ein bisschen auch wahrgenommen. Du bist Musikwissenschaftler, Liebhaber der Künste, der Musik, ein Allrounder sozusagen. Und jetzt haben wir 2025 den 200. Geburtstag von Johann Strauß. Die Stadt Wien kommt auf dich zu und ersucht dich, Intendant dieses Festivals 2025 zu sein. Und ich bin mir sicher, du hast, bevor du dazu gesagt hast, hast du im Kopf eine Linie entwickelt, die du da 2025 jetzt realisierst. Kannst du uns da ein bisschen verraten, wie diese Linie ausschaut?
Mache ich gern. Ich darf eine ganz kleine Korrektur zu all diesen wunderbaren und lobenden Worte Dankeschön sagen. Ich unterrichte nach wie vor Mathematik und macht wahnsinnig viel Spaß, weil es auch ein nicht tägliches, aber zweimal in der Woche ein enges Zusammentreffen mit jungen Menschen zwischen 15 und 19 ist. Und das ist, glaube ich, für eine positive Lebenseinstellung heutzutage ganz, ganz wichtig. Es war eigentlich, nachdem ich ja mit Johann Strauß, wie man so wienerisch sagt, sehr viel am Hut habe, schlussendlich meine berufliche Karriere ist etwas mehr als 40 Jahre im Kulturmanagement und meine erste Musiktheaterproduktion war in Amstetten damals draußen, wenn man so will, in der Provinz, das ja in der Form gar nicht mehr gibt, dass Provinz ist, aber war Wiener Blut von Johann Strauß. Also wenn man so will, ich habe den Strauß praktisch mit meinen Kulturbatschen begonnen zu leben und mit dem Theater in der Wien als dem zentralen Haus, in dem Johann Strauß so viel gespielt wurde, uraufgeführt wurde und dergleichen, natürlich noch einmal in den letzten 16 Jahren eine ganz enge Affinität gehabt. Und für mich war klar, nachdem ich 1999 das Johann Strauß ja von der anderen Seite begleitet habe, nämlich damals, Helmut Zilk war da einer der führenden Köpfe, mich eingebracht habe, indem wir im Theater an der Wien damals auch und im Ronacher für Strauß Werke produziert haben, war es für mich klar, dass ich und daher schon wusste, was 1999 etwas so abgelaufen ist, war es für mich klar, dass jetzt 2025, dass man anders angehen muss. Und die Zeit hat auch weitergelebt und in den letzten 25 Jahren sind auch andere Entwicklungen geschehen. Und es war für mich auch klar, dass Johann Strauß mit diesem Jubiläum nicht auf der rein klassischen Seite sage ich mal, passend dazu abgefrühstückt werden darf. Das war mir einfach zu wenig. Und wie mich die Verantwortlichen, der Herr Bürgermeister und die Kulturstadträtin und Finanzstadtrat dann gefragt haben, ob mich das, ob ich mir sowas vorstellen könnte, dann war klarerweise eine Bewerbung auch dafür zu machen, das möchte ich schon noch erwähnen. Das habe ich damals gesagt, ja, finde ich hochinteressant, aber es muss ein anderer Zugang zu der gesamten Form dieses Veranstaltungsjahres kommen. Und der Zugang war auch der, dass es ein Mosaik sein musste im Sinne einer Kulturhauptstadt, auch wenn Wien in dem Jahr nicht Kulturhauptstadt ist, aber sie ist für mich, so wie ich das
Wien
Ganze
auch Permanenzkultur.
Als die Kulturmetropole, nicht nur Kulturhauptstadt, sondern Kulturmetropole. Ja. Und da sollte sich dieses Veranstaltungsnetz, dieses Konzept über das gesamte Jahr, über die 365 Tage ziehen und auf der anderen Seite aber ein Mosaik abbilden, wie diese Stadt pulsiert. Und die große Schwierigkeit, ich habe sehr, sehr viele Festivals gemacht, noch nie ein Festjahr. Und der große Unterschied, den ich immer wieder erwähnen muss, der mir von Anfang an klar war, aber bei der Arbeit noch viel stärker rauskam, beim Festival, egal ob das jetzt 2 Tage, 3 Wochen oder 6 Wochen lang ist, muss man eigentlich versuchen, dass man das Programm ziemlich verdichtet, dass das eng bleibt, dass man praktisch von einem Tag in den nächsten hineinfällt. Beim Festjahr ist es genau umgekehrt. Man muss eigentlich versuchen, dass es nicht dicht wird. Sonst hast du nach 2 Monaten spätestens einen Overkill und kein Mensch interessiert sich mehr dafür. Also die Schwierigkeit war, Linien zu finden, die durchs Jahr gehen, die auf der einen Seite möglichst breit im Sinne der Genres verschiedenartig sind, damit man immer wieder andere Zielgruppen in Wien anspricht, damit man das Publikum nicht überfordert und überfüttert auch im negativen Sinn, sondern dass man dem Publikum Anreize setzt. Jetzt gehe ich heute in eine Ausstellung, die nächste Ausstellung, die angeboten wird, ist erst in 2 Monaten. Oder ich gehe heute in ein klassisches Konzert und dann ist das nächste Pendant wieder erst in 3-4 Wochen und nicht schon nächste Woche wieder. Und das war die große Schwierigkeit, weil sich ja 365 Tage nicht zu füllen waren, sondern dass auf einer Seite so ein Netz drüber sein musste übers Jahr. Auf der anderen Seite gab es keine einzelnen Fixpunkte, wo man sagt, ja, du musst jeden ersten im Monat spielen. Und so war es am Anfang schwierig, fast eine mathematische Aufgabe, so ein Netz zu finden über bestimmte Daten, warum man zu bestimmten Zeiten welche Sachen spielt und wie sich dieses Mosaik darstellt, sodass man dann eben, wie man es hier auch im Buch sieht, dass es eben diese große Bandbreite gibt, dieses in alle Richtungen, wir haben insgesamt so 10 große Genres da abgedeckt, in alle Richtungen sich aus Wien heraus pulsieren lässt.
Du hast begonnen zum Jahreswechsel mit einem Weltstar, mit Martin Grubinger am Rathausplatz, mit vielen jungen Hobby oder mit vielen jungen Menschen, die du sozusagen da ins Projekt eingebunden hast. Ne?
Ein paar Alten auch, weil ich habe selbst mitgespielt.
Sehr gut.
aber ich fand das wichtig. Der Martin Grubinger, den ich kenne seit seinem 8. Lebensjahr, und den ich schon vor, hatte das jetzt knapp über 40, über 30 Jahre immer in verschiedenster Form gefördert habe und ihn einfach gigantisch finde, was der junge Mann da schon geschafft und geleistet hat. Das ist die eine Achse. Die zweite ist, dass Martin zu mir eines Tages gesagt hat, du hast doch selbst einmal gespielt, Gitarre in einer Band, willst nicht mitmachen. Das war für mich damals eigentlich so völlig absurd. Ich habe jetzt seit 20 Jahren immer gespielt. Und ich fand es dann wichtig, hier ein Bekenntnis zu der Sache zu geben. Und es ging mir gar nicht so sehr, dort selbst mich zu profilieren, sondern mir ging es einfach darum, um von der Intendanz, wenn man so will, das Bekenntnis zu machen. Wir starten da am Rathausplatz vor 30.000 Menschen mit einer Form, diesen Johann Strauss in einer anderen Form nicht belehren, nicht indoktrinieren, sondern einfach spielerisch und wie ein wichtiger Walzer vom Strauß heißt, freut euch des Lebens heranzubringen. Und das ist gelungen. Die Begeisterung da am Rathausplatz war exorbitant.
Jetzt haben wir, ich glaube, 65 Projekte sind's. Jetzt haben wir alle diese 65 Projekte in dieser wunderbaren Publikation. Kann uns der Intendant ein paar Beispiele geben oder ein, würde ich sagen, Highlights, weil ich glaube, alle 65 sind Highlights, aber kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele geben, was du so geplant hast, was du sozusagen sehr stark in die, in die Breite gehst, auch mit jungen Menschen?
Ja, also das wahrscheinlich stärkst in die Breite gehende sind zwei Richtungen. Das eine ist, es gibt eine Kooperation mit dem Donauinselfest im Bereich, dass Christian Kolonowitsch und die zwei phänomenalen DJs Kam und Krucket zusammen ein Projekt machen mit den Wiener Symphonikern am Donauinselfest, das aber auch dann später im Jahr, im Herbst, auch im Konzerthaus in einer noch größeren Form musikalisch gesehen gespielt wird, wo wir uns doch 60.000, 70.000 Menschen dort erwarten am Donauinselfest. Also das ist einmal richtig so in die Breite gehen. Das Zweite, ganz was anderes, weil es mir wichtig ist, diese Vielfalt zu zeigen. Viktoria Köln macht da eine Lichtinstallation im Stadtpark, die klarerweise sinnvollerweise zu Frühlingsbeginn am 21. März beginnt. Stichwort Frühlingsstimmenwalzer von Strauss, ist da die Grundidee dazu. 2 Monate lange Installation, wo wir uns doch, würde ich sagen, mindestens 100.000 Passanten erwarten, die da durchgehen und sich von dieser Lichtinstallation begeistern lassen. Auf der anderen Seite ein großes, in Zusammenarbeit mit Roncalli, ein großes Zirkusprojekt, wo Thomas Brezina ein neues Libretto geschrieben hat, basierend auf einem Operettenstück von Johann Strauss, also jetzt einmal nur vom Sujet Cagliostro. Und da gibt es Zusammenarbeit mit Zirkus Roncalli und wir bekommen vom Zirkus Roncalli nicht nur ein originales Zirkuszelt, das wird da neben dem Konzerthaus auf dem im Winter als Eislaufverein verwendeter Platz aufbauen, sondern auch verweben das Ganze mit artistischen Attraktionen, also wenn man so will, Cirque du Soleil wienerisch. Jetzt schon in wenigen Tagen unser Projekt Zeitenwalzer am Riesenrad. Da können zwar nicht so viele teilnehmen, aber jeden zweiten Sonntag im Monat bis fürs ganze Jahr kann man am Sonntagnachmittag dort viermal herumfahren und die Zeiten zwischen die Geburtsstunde des Donauwalzers 1867 und dem Jahr 2125, also fiktiv in 100 Jahren, in 4 Stationen dort miterleben in kleinen Performances. Und natürlich klarerweise die großen Produktionen wie Theater an der Wien bringt jetzt im Jänner noch eine unbekannte Operette im Original vom Johann Strauss heraus, im Herbst eine Fledermaus. Wir werden eine eigene Produktion machen. Wir machen den Zigeunerbaron in einer Übermalung, in einer neuen, modernen Form, in einer Übermalung durch unsere Kultband Franui, wo Tobias Moretti die Hauptrolle des Schuppern geben wird. Wir machen Nicolas Habian inszeniert im Sommer im Schönbrunner Schlosstheater und im Stichwort Draußen den Hitzing gibt es auch immer Suri, Wiener Blut. Und, also viele Kooperationen mit vielen wichtigen Institutionen hier. Klarerweise die Wiener Philharmoniker mit 2 großen Projekten, Geburtstagskonzert, die Wiener Symphoniker dabei. Und jetzt gerade am 19. Das Jänner das Erinnerungskonzert unter der Leitung von Oksana Liwiniw mit dem RSO Wien, das auch im Radio dann.
Und mit dem Radiosymphonieorchester dann ein Erinnerungskonzert an 19.00, also vor 125 Jahren. Gleiches Programm.
Genau, wie Johann Strauss im Juni 1999 gestorben ist, war also jetzt ein halbes Jahr erst begraben und war immer noch der große Star. Und man hat dann gleich im Musikverein am Jahresbeginn, fast am selben Tag, 19. Jänner, 21. Jänner, ein großes Konzert zu seinen Ehren gespielt, wo ein Querschnitt war von seinen berühmtesten, aber auch sehr außergewöhnlichen Raritäten, die er komponiert hat. Und genau dieses Programm werden wir im Musikverein unter der Leitung von Oksana Liwiniw hier noch einmal zur Gemüte führen.
Ihr seid mit allen euren Veranstaltungen medial präsent, ihr seid im Internet präsent, auf Social Media. Es gibt dieses wunderschöne Programmbuch. Da gibt es noch ein Strauß-Entchen. Zu dem gibt's, glaube ich, eine eigene Geschichte, ne?
Ja, also das Entlein ist unser erstes Maskottchen gewesen. Wir haben inzwischen auch ein paar weitere, eine Fledermaus und dergleichen. Aber das Entlein war das erste Maskottchen. Und nicht deswegen, weil es so schön quietscht und weil es nicht nur kleine Kinder, sondern auch größere Kinder immer wieder erfreut an verschiedensten Momenten, sondern für uns war dieses Maskottchen deswegen so bedeutend, weil das Geburtshaus von Johann Strauss hier hinter dem Volkstheater im 7. Bezirk, eben als Vorstadt, hieß zur Goldenen Ente. Und deswegen wurde es zu unserem Maskottchen.
Sehr gut. Ich kann mich noch erinnern, wie du das allererste Programm vorgestellt hast, am Badeschiff, glaube ich, war das. Da sind dann die Journalisten schon mit dem Prototypen des Ähnchen.
Genau, ja. Man sollte nicht glauben, dass solche, ja, man würde sagen, so Kitschfiguren, ja, und ich bin nicht so für Kitsch zu haben, das gebe ich zu, dass solche Kitschfiguren aber plötzlich so etwas erzeugen, was diese gesamte Johann Strauss Musik erzeugt, nämlich Freude. Und was mich so fasziniert an seiner Musik ist, er hat rund 600 Werke geschrieben und es gibt kein einziges Werk, der wirklich der Traurigkeit oder der wo er eine Tragödie abbilden möchte, sondern jede Musik ist so, wenn man da 2-3 Minuten diese Musik hört, bekommt man plötzlich emotionell so einen Auftrieb. Man entwickelt sich, auch wenn man gerade im Moment sehr depressiv zum Beispiel war, entwickelt man sich plötzlich, man merkt, wie schön das Leben sein kann. Und das, glaube ich, ist auch eine Zauberformel in seiner Musik, warum er bis heute nach wie vor diese Begeisterung auslöst.
Vielen herzlichen Dank. Ein besseres, ein schöneres, ein treffenderes Schlusswort kann es eigentlich nicht geben. Lieber Herr Intendant, lieber Roland, vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei dir sein durften, hier in der Stabstelle des Straußjahrmanagements, und alles, alles Gute für 2025, ein tolles Programm. Und dann, glaube ich, irgendwann kommt der Schubert da. Ne?
Ja, ich weiß nichts davon.
Nein, aber irgendein Schubert, der wird sagen, nein, aber alles, alles Gute zum Straußjahr, viel Erfolg, und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wünschen wir auch viele spannende Begegnungen in diesem Jahr 2025 rund um den 22. Geburtstag von Straußjahr.